Herzlich willkommen bei Ja und Jetzt, dem Podcast rund um eure Hochzeit. Mit Christine Rühlinger, Inhaberin von Hänsel und Gretel, Österreichs größtem Haus für Hochzeits- und Festmode und Expertin für alles zum Thema Hochzeit.
Herzlich willkommen, meine Lieben, bei einer neuen Episode von Ja und Jetzt, dem Hochzeitspodcast. Und heute geht's um Destination Weddings, sogenannte Hochzeiten im Ausland. Und da beleuchten wir heute, was man modisch beachten soll. Denn es gibt natürlich ganz viele Sachen wie rechtliche Aspekte, Dokumente, Übersetzungen, Beglaubigungen und so weiter. Das lassen wir jetzt alles einmal außen vor. Wir kümmern uns um die Mode und wir erklären euch, wie man eben eine Hochzeit im Ausland organisiert, wenn man mit Kleidern und Anzügen verreist. Anna, das ist ein Riesenthema und ist ja auch sehr beliebt momentan.
Extrem. Der Grund, warum wir uns diesem Thema heute widmen, ist, weil wir natürlich schon länger diesen Trend beobachten und vor allem, ich habe jetzt gerade vorher in der Vorbereitung gesagt, gefühlt heiratet ja jeder gerade in Italien.
Ja.
Und das ist ein Thema, was die Bräute natürlich, wer so eine Hochzeit im Ausland macht, kennt sich ja dann in diesem Land mit diesen ganzen Vorbereitungen aus. Aber womit sie dann zu uns kommen, ist das Thema Kleid und was kann ich dort anziehen und wie kann ich damit verreisen und kann ich mit sowas überhaupt am Strand stehen? Also modisch kommen da sehr viele Fragen noch auf einen zu, die man jetzt bei so einer Destination Wedding vielleicht noch gar nicht so am Zettel hatte. Und vor allem auch zeitlich gesehen, wann muss man da dann losfliegen, wann muss das alles abgeändert werden? Also bei einer Destination Wedding kommt alles nochmal so ein bisschen durcheinander und da wollen wir heute ein bisschen drüber aufklären, was da so auf einen zukommt. Und ich glaube, wir können jetzt mal mit dieser großen Frage anfangen. Christine, was würdest du sagen, worauf sollte man bei der Wahl des Brautkleides für eine Hochzeit im Ausland achten?
Naja, wir haben ja heute die besten Voraussetzungen, weil ich sitze hier in Teneriffa auf meiner Hotelterrasse, schaue aufs wunderbare Meer, schaue auf den Atlantik, die Sonne scheint. Die Anna ist mir zugeschaltet aus dem ein bisschen tristen Wien.
Ein bisschen und kälter ist es hier bei mir, ja?
Bisschen kälter. Und jetzt fällt es mir natürlich umso leichter hier über Brautkleider und über Anzüge zu sprechen, die man in schönen, warmen Gefilten trägt und was man da machen soll.
Das stimmt, weil meistens geht es ja darum, wenn diese Fragen auf einen zukommen, Hochzeiten im Ausland, dann geht es ja oftmals nicht darum, dass man jetzt irgendwie nach Italien rüberfährt oder das in Deutschland bei der Familie macht oder der Schweiz, sondern es geht ja dann oftmals auch um lange Flugreisen, in der Karibik heiraten oder wenn es heiß wird am Strand. Das ist jetzt auch so eher das Thema, um das wir uns hier gerade kümmern. Wir gehen aber später auch noch so ein bisschen auch aufs Reisen mit einem Kleid ein. Aber ja, wenn wir jetzt mal die Strandhochzeit im Kopf haben, worauf sollte man da achten? Was würdest du meinen?
Ja, sei es jetzt Strandhochzeit oder Hochzeit auf einer Finca oder Hochzeit in irgendeiner Destination auf einer Insel, sei es auf irgendeiner spanischen Insel, Südseeinsel, wie auch immer. Also da empfehlen wir natürlich unseren Bräuten, dass sie da eher atmungsaktive Kleider tragen und sehr leichte Stoffe, wie zum Beispiel ein Chiffon oder Organza oder Crepe-Stoffe. Das sollen natürlich auch Kleider sein, die nicht unbedingt so extrem schwere Röcke haben oder extreme Volumina haben oder auch ganz große Reißröcke haben. Sollen auch vorwiegend knitterarme Materialien sein. Und was ich auch immer empfehle, ein bisschen einen Vorausblick auch für Alternativen, wenn es einmal dort recht windig ist zum Beispiel. Man weiß ja nie, am Meer geht oft der Wind, also gerade da jetzt bei mir am Atlantik, also da bläst der Wind in einer Tour, man hört auch das Meeresrauschen, möglicherweise hört man es auch ein bisschen im Hintergrund. Also auch da ist es wichtig, das zu beachten, dass wenn der Wind bläst, dass das Kleid natürlich auch immer wieder verwackelt, sozusagen, oder ein Schleierschnör mal verweht wird, im wahrsten Sinn des Wortes. Wichtig ist auch die Farbe. Weil das Licht im Süden oder eben ein tropisches Licht verändert natürlich auch den Farbton eines Kleides. Auch das Meer, diese ganzen Reflexionen sind da natürlich alle wesentlich. Also da gibt es so viele Sachen, auf die man achten muss. Das ist nahezu eine Wissenschaft.
Das stimmt. Vor allem auch, habe ich jetzt auch gerade dann gedacht, wenn man dann so wunderschön barfuß am Strand entlang läuft und es ist nass und man hat sein wunderschönes Kleid an, kann ich mir vorstellen, dass der Saum da unten ja auch sehr schnell ruiniert werden kann, eben mit von Meerwasser.
Ja.
Und was würdest du meinen, wenn jetzt eine Braut herkommt und eben sagt, ich heirate in der Karibik. Zu welcher Stilrichtung würdest du jetzt als Erste greifen? Wo würdest du jetzt meinen, da gibt es jetzt hier die meisten Überschneidungen, da ist jetzt der meiste, sagen wir, Chiffon, da sind jetzt nicht zu schwere Röcke, da sind leichte Kleider. In was für einer Stilrichtung befindet man sich da dann meistens?
Ja, das ist, na, was du kennst mich schon so lange, das ist einfach was, wo ich sage, auch wenn eine Destination Wedding gewählt wird oder auch wenn die Location eine andere ist als zu Hause, so soll die Frau und die Braut ja ihrem Stil treu bleiben. Die soll ja nicht deswegen, weil sie jetzt auf den Malediven heiratet, auf einmal im Hippie-Boho-Look daherkommen, wenn sie eine total klare, klassische, geradlinige Braut ist, die das normalerweise überhaupt nicht am Schirm hat. Ja? Also man soll schon auch da seinem Stil treu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Menschen, die jetzt eben solche Destinations aussuchen, die jetzt eben auf die Malediven fliegen oder die jetzt eben nach Spanien reisen, die haben dann meistens irgendeinen Plan oder eben irgendeine Location, die sie dort gebucht haben und haben sie ja mit dem eh schon Gedanken gemacht und stimmen das zum Großteil auf das Gesamtkonzept ab. Ja? Also, und nur mehr, um auf deine Frage zurückzukommen, was empfehle ich da vom Schnitt her? Also vom Schnitt ist einfach immer was leicht zu tragen ist, was luftig ist, das kann jetzt trägerlos sein, das kann jetzt ein Neckholder sein, das können dünne Spaghetti-Träger sein, das kann aber auch, wenn zum Beispiel eine Dame ihre Arme ein bisschen verhüllen möchte, weil das Land das eben dort vielleicht verlangt, ja, wenn man in irgendeiner kulturellen Region heiratet, wo das eben nicht gewünscht ist, so freizügig daherzukommen, dann gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man Kleider mit Ärmeln trägt. Es kommt einfach immer darauf an, wie man es kombiniert. Und da gibt es auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel Kleider trägt, wo man den Ärmel zwar für die Trauung oben lässt und dann für die Party, wo dann eben man doch im geschützteren Rahmen, im kleinen Kreis, meistens in einem Hotel oder sowas ist, wo man dann das einfach weggeben kann und dann sich genauso kleiden kann, wie man es zu Hause auch macht.
Okay, das heißt, es geht jetzt nicht um die Stilrichtung, sondern einfach um eine, sagen wir mal, minimalistische Schnittführung, um nicht zu viel Stoff. Und das gibt's aber in Boho, in Clean Chic.
Genau.
In Prinzessin?
Aber das ist auch was schwierig, weil wir haben vor kurzem eine Kundin gehabt, die hat gesagt, sie möchte auf den Malediven heiraten und ihr größter Wunsch war aber ein Prinzessinnenkleid. Ja? Also ja. Die wollte unbedingt Prinzessin sein und warum soll sie denn nicht auf den Malediven im Prinzessinnenkleid heiraten? Das geht natürlich. Das ist einfach nur eine Frage der Logistik. Ja? Also
das wollte ich gerade des Transports sagen.
Aber grundsätzlich ist das auch möglich. Das heißt jetzt nicht, dass man zwingend ein fluffiges Haucherl anziehen muss, wenn man am Strand heiratet. Also man soll sich auch da seinen Wunsch und seinen Traum natürlich erfüllen und das nach Möglichkeit eben in der Kombination mit der schönsten Location, dass das zusammenpasst. Genau.
Das auf jeden Fall. Aber ja, das ist auch das Einzige, was ich mir gedacht habe, das Einzige, wo man jetzt wirklich einen logistischen Mehraufwand hat, ist, wenn man ein riesen Tüllkleid versucht, also für so ein Kleid braucht man ja einen extra Koffer, muss man extra ein paar Tage vorher aushängen lassen und muss man sich dann auch vor Ort drum kümmern, dass es aufgebügelt wird und eben
ganz
nicht zerknittert ausschaut.
da gibt es natürlich mittlerweile auch schon Tricks und Tipps. Also es gibt so, wie nennt man das jetzt am gescheitersten? Das sind im Grunde so Plastiksäcke. Das ist wie wenn du zu Hause irgendein Fleisch in den Tiefkühler gibst, ja, da saugst du ja auch die Luft ab, ja, und vakuumierst das sozusagen. Und es gibt auch mittlerweile für Bekleidung so Transporttaschen oder Transportsäcke, wo man wie mit einem Staubsauger nur halt in die andere Richtung die Luft raussaugt und das Ganze presst sich praktisch dann zusammen. Da wird aus einem großen Tüllbrautkleid plötzlich ein Backerl, das ist auch nicht größer als 50x50x20, ja? Und so lässt sich's natürlich gleich transportieren. Das wird dann vor Ort einfach nur aufgeschnitten oder aufgemacht mit einem Reißverschluss oder schneidet man drauf. Dann nimmt man das Kleid heraus und ich muss auch ganz offen sagen, diese Kleider leiden gar nicht so sehr darunter, wie man immer annimmt, dass die extrem verdrückt sind. Sind sie nicht, aber trotzdem, so wie du auch richtig sagst, vor Ort das ein bisschen aufbügeln zu lassen, das hilft natürlich und jeder, der jetzt irgendwo auf die Malediven fliegt, ist in irgendeinem super Ressort, die auf das ja spezialisiert sind, die haben dann auch vor Ort Bügelgeräte oder Bügelmaschinen sogar und machen das ja dann auch. Also da braucht man sie auch als Braut oder auch als Bräutigam, weil um den geht es ja in dieser Episode auch, keine Gedanken machen, dass man da recht vernudelt bei der Hochzeit ausschaut.
Ja, gehen wir gleich auf den Bräutigam ein. Was würdest du da empfehlen, was ein Bräutigam in der Karibik am besten trägt, womit sich's da am leichtesten reisen lässt?
Ja, also da muss ich schon sagen, der Bräutigam, der muss ja nicht leiden, ja, wenn er da jetzt einen Anzug trägt, der vielleicht ein bisschen fester ist und eine Weste und dann nur ein Plastron und Krawatte. Also es kommt auch der Wunsch von den Bräutigammen immer, wenn eben Destination Wedding angesagt ist, einen Anzug aus einem luftigen, lockeren, leichten Material zu nehmen. Sehr gefragt sind da Leinensakkos und Leinenanzüge, wobei wir da immer die Mischformen präferieren, also ein Leinenmischgewebe oder ein Leinenbaumwollmischgewebe, weil sie sich nicht ganz so stark verdrücken wie ein reines Leinen. Und wichtig ist eben auch, dass man luftige Hemden nimmt, dass man sagt, okay, der Bräutigam, der krempelt sich die Ärmel rauf beim Hemd, der verzichtet zum Beispiel auf die Krawatte oder er verzichtet auf die Weste. Er macht es einfach ein bisschen luftiger, weil da hat halt dann doch oft 35, 40 Grad. Die Braut hat ein Corsagenkleid oder ein schulterfreies Kleid oder eben was Luftiges, Lockeres an und wenig Stoff und der Mann müsste dann schwitzen. Ist nicht so empfehlenswert. Und was auch schon, ich würde es noch gar nicht sagen Trend ist, aber Trend wird oder werden kann, das sind kurze Hosen für Destination Weddings. So auf den Malediven sieht man das, dass die Männer so in Bermudas mit dem Sakko dazu heiraten, barfuß entweder, oder so Flipflops haben sie an oder Espandrillos oder solche Sachen. Schaut eigentlich recht cool aus, ja. Und was sie natürlich auch immer ganz gut ergänzt, ist speziell für den Herrn ein cooler Hut. Ja, also ein Panama-Hut oder irgend sowas. So ist er dann auch vor der Sonne ein bisschen geschützt. Weil, gehört jetzt zwar nicht zum Outfit, aber das ist schon auch ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass das Make-up und auch der Sonnenschutz entsprechend gewählt ist. Man unterschätzt das völlig. Durch den Wind oder eben durch das, dass sie dort auch viel tut. Man ist doch eine lange Zeit oft in der prallen Sonne. Es sind nicht immer Schirme, nicht immer gibt es ein Zelt. Also ganz, ganz gut darauf achten, dass das Make-up für die Braut eben auch drunter einen guten Sonnenschutz hat, dass der Bräutigam gut eingeschmiert ist, dass auch genug Wasser vorhanden ist, dass der Kreislauf stabil bleibt. Also lauter solche Sachen sind natürlich da jetzt, also neben der entsprechenden Mode natürlich auch wichtig.
Und bei Hänsel und Gretel ist es ja das Credo, ja auch immer Braut und Bräutigam gut aufeinander abzustimmen, was die Stilrichtungen angeht. Jetzt denke ich mir aber gerade bei einer Hochzeit in der Karibik, wo aber die Braut in ihrem großen Prinzessinnenkleid dastehen möchte, da wäre ja bei einer Hochzeit in Österreich neben einem großen Prinzessinnenkleid auch ein sehr edler, schicker Anzug zu wählen. Wie würdest du da dann vorgehen, wenn es jetzt aber die tropische Hitze dort ist?
Ja, ich meine, dann muss der Bräutigam einfach ein bisschen schwitzen und ein bisschen
das abgestimmte Outfit geht über allem.
Genau. Aber das ist was sich ja das Brautpaar an sich einmal selber vereinbart. Ne? Weil es ist natürlich, also ich sage immer, das Optimum ist es natürlich, wenn das Brautpaar nicht nur als Personen zusammenpasst, sondern natürlich optisch, modisch zusammenpasst. Mhm. Wir erleben es aber auch immer wieder einmal, man sehr selten, aber immer wieder einmal, dass es einfach modisch bei manchen hebt und vorne nicht funktioniert. Dass die halt ein super Paar sind, ein super Team sind, aber die kommen modisch einfach nicht klar. Ja? Da ist er der ganz, ganz Etepetete mit Krawatte und allem drum und dran und blitzblank geputzte Schuhe und was weiß ich, irgendwas. Mhm. Und die Dame ist eher die mal ganz lässige, die, also wirklich, ist ja wurscht, ob da jetzt das Oberteil mit dem Unterteil zusammenpasst und es ist ja jetzt nicht so wichtig, dass dieser Stil da eingehalten wird. Also es gibt auch da Unterschiede und auch das ist natürlich zu akzeptieren. Und da muss man sich einfach zusammenreden und ausmachen und sagen, du Schatzi, weißt du was, ich möchte gerne ein Prinzessinnenkleid, aber es stört mich überhaupt nicht, wenn du dann dazu einen Leinenanzug trägst, damit es dir nicht so heiß wird. Da kennen wir ja, es gibt ja Leinenanzüge auch in dunkelblau oder in grün oder in, weißt, man muss ja das nicht immer in diesem klassischen hellen Beige machen, wo es natürlich dann auch ein bisschen diesen Boho-Look kriegt, sondern man kann auch Leinen oder eben feinere, dünnere Materialien für einen Herrn auch elegant gestalten.
Okay, also es gibt dann das Kompromiss.
Genau, da muss man irgendeinen Kompromiss machen, genau.
Ja, weil ich auch gerade ein bisschen drüber nachgedacht habe, das Einzige, was man ja bei dieser Destination Wedding wirklich beachten muss, ist ja auch eigentlich nur das veränderte Klima und wie man das Outfit von A nach B bekommt. Weil wenn wir jetzt von einer Destination-Hochzeit in Italien reden, wo ein schöner, eine, auf einer schönen Villa in einem schönen Garten mit eben ähnlichen Temperaturen wie in Österreich geheiratet wird, da gibt es ja dann eigentlich gar nicht so viel zu beachten, außer dass das Outfit zur Location passt, oder?
Ja, das ist eben ein bisschen vernachlässigbarer, sage ich, weil da hat das Klima auch nicht so diesen Einfluss. Aber in tropischen Bereichen oder in tropischen Gefilden macht es sehr wohl was aus, wenn da eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist. Es hat eine Auswirkung auf die Bekleidung sowieso, aber auch aufs Make-up, auf die Haare. Da haben dann Frauen, also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in tropischen Gefilden wäre, kriege ich Locken ohne Ende, dann ringeln sich meine Haare ein, ja, weil dann kommen die Naturlocken einfach wieder raus. Und das ist auch was man wissen muss. Und es wirkt sich auch manchmal auf Stoffe aus, dass wenn ein Stoff eben leicht feucht wird, dass er sich ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben? Kringeln ist der falsche Ausdruck, aber er cringet sich ein bisschen zusammen. Ne? Also es ist, das ist manchmal, das hat manchmal schon auch einen Einfluss auf die Bekleidung.
Mhm. Ja, und vor allem auch die Begebenheiten, wie du es jetzt vorher gesagt hast, man kann sich vielleicht vorstellen, am Strand zu stehen und barfuß zu heiraten, aber dass der Strand dann eben auch bedeutet, dass es total windig ist und ein Schleier dann eventuell total hinderlich sein kann oder diese lange Schleppe, die man gerne hätte, dass man einfach nur dann kurz drüber nachdenkt, ja, aber die kannst dann wirklich die ganze Zeit nach rechts und links peitschen, dass man es einfach einmal kurz durchdenkt, wie das Outfit sich dann auch bei den Begebenheiten anfühlt.
Naja, und auch einmal ausprobiert. Bevor man eben zu diesem Hochzeitstermin am Strand runtergeht, einfach einmal vorher diese Location anschauen und auch einmal begehen. Denn das ist auch wirklich wichtig, so ein Sand ist ja heiß, ja? Das ist ja, das hältst du ja ohne Schuhe oft gar nicht aus oder ohne Flipflops oft gar nicht aus. Also da muss man sich wirklich vorher schon auch mal ein bisschen mit den Begebenheiten vertraut machen.
Mhm. So, wir haben jetzt die Braut, wir haben den Bräutigam. Kommen wir auch nochmal zu den Brautjungfern, Trauzeugen und Gästen, weil oftmals ist es ja so, dass so eine Destination-Hochzeit, die jetzt sehr weit weg ist, oftmals ja auch reduziert in den Gästen ist, weil das auch ein großer finanzieller Aufwand ist, so viele Gäste von A nach B zu bewegen. Das heißt, dass das, was wir sehen, ist, dass solche Hochzeiten oftmals auch alleine abgehalten werden oder wirklich nur mit der engsten Familie, mit den besten Freunden, mit vielleicht, sagen wir mal, einer Gruppe von 10 Leuten. Genau. Was würdest du da zum Beispiel für Bräute empfehlen, die dich fragen, wir wollen, dass alle im selben Farbcode da kommen, aber sie tun sich dann wahrscheinlich auch schwer mit der Stoffwahl. Was würdest du da empfehlen, wenn jetzt eine Braut auf dich zukommt mit der Frage, wie kleiden wir denn am besten die Hochzeitsgesellschaft ein?
Ja, das finde ich jetzt gar nicht so schwierig, weil grundsätzlich ja auch in Österreich oder in Deutschland, wann geheiratet wird, die Gäste schon auch darauf achten oder Wert darauf legen, bequeme, leichte und gut tragbare Stoffe auszuwählen. Jetzt ist unser Sortiment von vornherein eben auf das ausgerichtet. Und natürlich, wenn man jetzt nur mal auf die Malediven oder eben auf so Strandhochzeiten, wenn man sich das anschaut, ich meine, unser Wickelkleid zum Beispiel eignet sich da für die Trauzeugen oder für die Gäste ganz, ganz wunderbar, weil das ist luftig, das ist leicht, das ist günstig, das kann man selber waschen gegebenenfalls, das kann auch ruhig einmal nass werden, ohne dass irgendwas passiert. Also das sind so richtige Allrounder, die perfekt da überall einsetzbar sind. Und ja, und weil du zuerst gesagt hast, naja, es ist auch ein finanzieller großer Part oder ein großer Brocken, das ist eben schon auch etwas, was ich auch sagen muss, wenn man so eine Destination-Hochzeit plant, das Budget ist da in diesem Fall noch einmal wichtiger als im eigenen Land, weil man da einfach beachten muss, dass mega, mega viele Zusatzkosten auf einen zukommen, jetzt abgesehen von der Mode, weil es wird das Aufbügeln vielleicht was kosten, man braucht vielleicht irgendwelche Ergänzungen dazu, und man darf einfach nicht vergessen, dass in anderen Ländern, sage ich mal, andere Länder, andere Sitten, andere Kosten, da sind einfach, ja, da kann es sein, dass sie da die Preise schon etwas in die Höhe treiben.
Vor allem, ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn es einem wichtig ist, dass die beste Freundin als Trauzeugin oder Brautjungfer an dem Tag dabei ist und es geht jetzt aber um die Karibik, dann sind ja schon einmal Flugkosten von circa 1.000 Euro hin und zurück einzurechnen. Und dann noch. Wahrscheinlich, ja. Aber wenn man einen guten Deal findet. Und dann auch noch einen Farb-Dresscode vorzugeben, wo man dann sagt, und jetzt bitte auch noch ein Kleid kaufen, bitte noch. Da muss man schon auch einfach drüber reden, ob das in den Möglichkeiten aller Beteiligten ist.
Ja, wobei nur weil da ist das Wickelkleid oder das Kleid, das bei uns gekauft wird, das geringste vom Budget. Also das ist mit Sicherheit vernachlässigbar, sag ich mal preislich. Aber das macht natürlich schon auch ein extrem schönes Bild, wenn ich mir da vorstelle, so eben blaues oder türkises Meer, dann dieser schöne beigefarbene Strand, dann ist da eine Wedding-Location aufgebaut mit einem Baldachin oder wie auch immer. Und ja, und wenn dann die wenigen Menschen, die eben da mit sind, das auch noch optisch perfekt aufhübschen, ist das natürlich schon eine mega schöne Kulisse, ne? Und ganz oft ist es ja auch so, dass wenn in so Destinations geheiratet wird, die wirklich weit, weit weg sind, dann wird das ja oft auch mit einer gemeinsamen Reise oder mit einer Hochzeitsreise eben gleichermaßen verbunden, dass die nicht nur dort heiraten, sondern dann dort auch noch, weiß ich nicht, 10, 14 Tage Flitterwochen machen oder mit den Freunden oder mit der Familie einfach nur einen gemeinsamen Urlaub verbringen. Also das ist auch etwas, was da meistens gleich einmal vorweg so geplant wird.
Ja, weil ich habe online jetzt schon ein bisschen den Diskurs mitbekommen, dass solche Destination-Weddings, wir haben zum Beispiel in einer vorherigen Episode auch schon mal drüber geredet, über die Erwartungen von Hochzeitsgästen, über was erwartet wird, wenn ich wohin komme und dass man da eben auch berücksichtigen muss, dass manche eine längere Anfahrt haben, dass manche schon Kosten von Hotelzimmern tragen müssen. Und da gibt es online schon durchaus ein bisschen den Diskurs, dass solche Destination-Weddings für viele einfach, dass man das absprechen sollte, in welchen Möglichkeiten man sich da dann einfach ja, befindet.
Ja, also gebe ich da 100% recht. Ich hab das selber jetzt erst gesehen. Unsere Kinder, also speziell der Florian und die Tette, die waren heuer auf 4 Hochzeiten eingeladen. Und die haben gesagt, es geht sich dadurch heuer kein Urlaub mehr für uns aus. Ja? Weil die waren 4-mal in einem Hotel, 4-mal mindestens eine Nacht, wenn nicht sogar 2 Nächte, weil dann war Abendessen oder es war am nächsten Tag nur irgendein Brunch. Also meistens waren es 2 Nächte, dann eben noch Gewand. Und also Gewand sind sie natürlich ein bisschen begünstigt bei mir, aber auch Geschenk. Also und wenn man das zusammenrechnet und bei Franzi und Moritz waren es heuer 2 Hochzeiten, aber ich sage nur, da kommt schon etwas zusammen und wenn man jetzt, sei es jetzt studiert oder noch nicht so viel Geld verdient, dann muss man da natürlich auch Abstriche machen und wie gesagt, beim Flo und bei der Tete ist heuer der Sommerurlaub dadurch ins Wasser gefallen. Also das war ihnen aber das wert, das muss man dann auch wieder sagen, weil es gibt ja auch andere, die sagen, hey Moment, bevor ich da jetzt irgendwo hinfahre, sei es jetzt in die Steiermark oder sei es jetzt nach Italien, es ist ja ganz wurscht wohin, sobald ich von daheim weg muss, muss ich mir irgendwo ein Hotelzimmer nehmen und das ist in 300 Kilometer schon der Fall oder in 200 Kilometer schon der Fall, weil ich fahre nicht einmal von Wien am Abend noch heim, nach einer Hochzeit um 2 in der Früh, da bleibe ich auch über Nacht, also ich jetzt, ja. Also und deshalb sage ich, brauchst du ein Hotelzimmer oder brauchst irgendeine Übernachtungsmöglichkeit und ja, und dann gibt es natürlich auch mittlerweile Leute, und das hören wir auch, die dann sagen, ja, das ist recht nett mit dieser Einladung in die Weinberge, aber das ist bei uns leider nicht drinnen, weil wir es uns einfach auch nicht leisten können, da jetzt 2 Übernachtungen und Geschenk zu investieren. Also das kann ich durchaus verstehen, dass es da ziemlich kontroverse Diskussionen zu diesem Thema gibt. Ja?
Ja, weil vor allem wir reden ja oftmals jetzt nicht von diesen Luxushochzeiten, wo das Brautpaar sich eine Villa in Italien oder Frankreich mietet und all die Gäste
und
einladen kann.
Ja, genau. Das genau. ist der optimale Fall, genau.
Das wäre natürlich der optimale Fall und würden sicher auch alle machen, die sich das leisten könnten. Aber wir reden jetzt einfach davon, dass das Brautpaar sich einfach eine wunderschöne Location ausgesucht hat und das ist deren Traum. Aber es bedeutet einfach dann für alle Gäste einen Mehraufwand, kann aber auch ein sehr guter, gezielter Weg sein, um seine Gästeliste einfach auch zu verkleinern.
Möglicherweise.
Weil ich kann mir das auch einfach sehr schön vorstellen, weil viele Dinge, die eine Hochzeit ja zu so einem unfassbaren Mehraufwand machen, es ist ja ein wunderschönes Event, aber es ist ja auch so viel Arbeit, weil es ja, sagen wir mal, für 80, 100, 150 Leute ausgelegt ist. Und eine Destination Wedding hat andere planerische Tücken, aber kann auch vereinfacht werden, weil man sich ja dann nur unter Anführungszeichen um eine kleinere Anzahl an, sagen wir mal, 10 Gästen auch kümmern kann. Also das kann auch sehr schön sein.
Kann auch sein. Aber es ist ja auch so, es ist immer so der Irrglaube, dass wenn man im eigenen Land heiratet, dass dann die Leute nicht weit anreisen. Stimmt ja nicht, ja, weil oft ist es so, du hast Verwandte, die jetzt in Deutschland sind oder die vielleicht in Spanien wohnen oder sei es Freunde, die jetzt wegen des Studiums nach Wien gegangen sind oder nach Salzburg gegangen sind oder ist ja ganz egal oder Vorarlberg ist schon weg, nur weg, ja.
Ja,
also,
ja.
Und ich sage dann immer, das ist einfach etwas, sowas hat für mich einfach immer mit Wertschätzung zu tun, ja. Wenn ich da eingeladen bin, ja, dann freue ich mich einfach darüber, dass mich dieser Mensch so gern hat, dass mich dieser Mensch auf seiner Hochzeit haben möchte. Und wenn das für mich ein Aufwand ist, dass ich da halt 3 Stunden hinfahren muss und mir ein Hotelzimmer nehmen muss, dann mache ich das ganz, ganz gerne, weil mich das einfach gefreut und weil ich da gern Part of this game, ja, sein möchte und auch gerne dabei sein möchte. Und deswegen nehme ich dann natürlich das auch gerne in Kauf. Und ich muss das jetzt einfach so runterbrechen, das mag vielleicht auch Diskussionen auslösen, aber ich bin immer der Meinung, wem das nicht wert ist, ja, dann passt es eh von vornherein nicht. Dann ist die Einladung für diesen Menschen eh vielleicht zu viel.
Oder ja, nicht der Richtige. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, weil ich hier zum Beispiel aus meinem Studium noch viele Freunde in Hamburg habe. Und die sind jetzt aber auch alle langsam sesshaft geworden, haben kleine Kinder. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel eine große Party oder Hochzeit veranstalten würde, ich glaube auch vielleicht, dass ich vorher einfach auch anrufen würde, weil eben aus Hamburg jemanden mit 2 kleinen Kindern auf eine Hochzeit nach Wien einzuladen, könnte ein stressiges Unterfangen sein, wo man vielleicht auch vorher einfach anruft und sagt, hey, ist das überhaupt in deinen Möglichkeiten oder magst du dir auch ein... Aber man würde dann jemanden unter Anführungszeichen auch ein bisschen was aufzwingen, weil ich könnte ja dann zum Beispiel meiner Freundin auch sagen, hey, magst du nicht ein kinderloses Wochenende draus machen? Könnte das nicht was Schönes sein? Aber das muss ja auch alles von ihr gewollt werden und in ihrem finanziellen Rahmen sein. Also ja, da gibt es viel zu bedenken.
Ja, aber wie gesagt, ich denke mir trotzdem immer, wenn es jemandem das wert ist oder wenn jemand sagt, ich freue mich so, dass ich die wieder sehe oder ich freue mich, dass ich da bei der Hochzeit dabei bleiben kann, das ist einfach so eine einmalige Sache. Was? Das sind halt einfach so besondere Momente und unwiederbringliche Momente, wo ich sage, das ist einfach etwas so Spezielles, das kann ich nicht in 3 Wochen wiederholen oder in einem halben Jahr wieder mal irgendwas anders machen, sondern das ist einmalig und das hat für mich, also für mich im Speziellen hat das einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ob es jetzt eine Hochzeit ist oder eine Geburtstagseinladung ist. Wir waren jetzt erst gerade vor kurzem bei einer Geburtstagseinladung in Saalbach. Also deswegen sage ich immer, das ist einfach was. Ja, mir gefällt das, ich finde das schön, ich fahre da auch gern hin und ich bin halt einfach da der Meinung, das hat einfach was mit Respekt und Wertschätzung zu tun.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch so schön. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir in dieser Branche hier arbeiten.
Ja, und ich liebe das dann auch, wenn es eben einen Dresscode gibt, wenn es dann heißt, so, wir kleiden uns alle in Rot, ja, oder ich möchte gern, dass alle in Glitzer kommen oder ich möchte gern, dass alle in Lang kommen. Das ist halt einfach was und speziell auch eben bei Destination Weddings, ganz egal, ob das jetzt die Malediven sind oder ob das jetzt ein Weingut ist oder wie auch immer, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, das so schön zu gestalten. Ja, und
auf jeden Fall.
Deswegen glaube ich auch, dass das einfach für Brautpaare auch deshalb gerne machen, weil die Optionen halt einfach so vielfältig sind.
Ja, und ich würde auch auf jeden Fall jedem Brautpaar aus ihrer Perspektive raten, sich da auf gar keinen Fall einzuschränken, weil sie zu sehr an die Gäste denken und was das den Gästen unter Anführungszeichen antun könnte, sondern die Brautpaare machen genau das, was sie wollen, was sie sich einfallen lassen, womit sie sich wohlfühlen. Und es liegt dann einfach an den Gästen zu sehen, ob das in ihren Möglichkeiten ist. Weil ich muss gerade drüber nachdenken, dass ich im Sommer oben auf einer Berghütte neben einer Gruppe an Freunden gesessen bin, die darüber gesprochen haben, ich bin ja so neugierig, ich lausche bei solchen Gesprächen immer, ja. Man siehe es mir nach, weil es ist jetzt eine gute Geschichte zum Erzählen. Die haben auf jeden Fall erzählt, dass sie in ein paar Monaten auf einer Hochzeit eingeladen sind, die eben auf so einer Berghütte stattfindet, die absolut nur zu Fuß zu erreichen ist. Wo man sich, sie haben da gesagt, dass die Einladung schon so 2-3 Seiten lang war, weil es nur darum ging, wie man da überhaupt hinkommt, dass man schon um so und so viel Uhr los anfangen muss zu wandern mit der ersten Bahn nach oben, dort dann den Weg. Und die haben nur drüber geredet, wie wie sie das machen, wie kann man wandern, aber dann gleichzeitig oben dann in einem schönen Dress stehen, die waren völlig fertig und haben sich auf der einen Seite, ja, also die haben sich auf der einen Seite darauf gefreut, weil sie erzählt haben, dass das ehemalige Studienkollegen sind, aber haben dann auch gesagt, dass das schon ein Wahnsinn ist, jemanden einzuladen, mit dann aber einer dreiseitigen Anleitung, wie dieses Fest überhaupt zu erreichen und zu überstehen ist und wie die dann auch runterkommen. Und deswegen habe ich ihnen auch so gebannt zugehört, weil ich mir gedacht habe, ja, wie macht ihr das denn wirklich? Und ist dort oben genug Platz und könnt ihr dort übernachten? Aber ja, auch das wird ein schönes Fest gewesen sein.
Ja, und wenn man dann wieder von Destination Weddings spricht, nur mal, da nehme ich jetzt einmal diese Malediven wieder heraus, sondern konzentrieren wir uns einmal auf eben Hochzeiten, die vielleicht in irgendeiner Lokalität stattfinden, die jetzt nicht so einfach zu erreichen ist. Da ist es dann natürlich ratsam, wenn das Brautpaar oder diejenigen, die eben das organisieren, darauf schauen, dass es einen Shuttle gibt, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dorthin zu kommen und eben zu einer gewissen Zeit wieder mit irgendeinem Taxi oder mit irgendeinem Shuttlebus wieder zurückzukommen. Das ist was ich schon sehr, sehr wichtig finde, weil es gibt halt einfach ein Locations, wo du kein Taxi kriegst, ja, oder wo du Ewigkeiten auf ein Taxi wartest. Und das ist was ich halt auch sehr, ja, sehr, sehr weit mitdenkend dann empfinde von den Organisatoren, also vom Brautpaar oder eben vom Eventplaner, dass er da eben drauf achtet oder dass das Brautpaar darauf achtet, dass eben die Gäste gut, gesund und sicher hin und retour kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber oder eben in die Einladung, entschuldige, oder in die Einladung gleich reinschreiben, übrigens, es gibt da und da und da Hotelübernachtungen, ich habe schon ein Kontingent reserviert, da gibt es einen Spezialpreis für Kathi und Willi oder wie auch immer. Also das ist auch was und da sind wir wieder dort, in die Einladung reinschreiben. Oft gibt es eben eine Website, wo man solche Informationen reinbringt. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, also dann doch ein bisschen erst im nächsten Schritt, wenn man sich schon festgelegt hat, dass das die Traumhochzeit ist, die man so haben will, dann kann man sich im nächsten Schritt ein bisschen darüber Gedanken machen, okay, wie mache ich das jetzt meinen Gästen so angenehm wie möglich?
Genau.
Wie es dann eben auch, wie es möglich ist. Ich wollte jetzt noch den Kreis ein bisschen schließen und dich fragen, wie viel Vorlauf so eine Hochzeit im Ausland braucht, wenn es jetzt um die Outfits gibt. Gibt es da irgendetwas, was man beachten muss, was jetzt außerhalb von den regulären Zeiten ist, die Bräute und Bräutigame sowieso schon bei Hänsel und Gretel haben?
Naja, also ganz klassisch, es ändert sich beim Brautkleidkauf oder beim Anzugkauf, ändert sich grundsätzlich einmal nichts. Das soll weiterhin 9 bis 12 Monate das Brautkleid vor der Hochzeit und so circa 4 Monate vor der Hochzeit der Anzug gekauft werden. Weil Lieferungen und Änderungen, die muss man einplanen, ganz egal wann die Hochzeit stattfindet oder wo die Hochzeit stattfindet. Was aber wichtig ist, ist, dass manche Brautpaare, wenn sie zum Beispiel jetzt eben weiter weg fliegen oder auch nicht einmal so weiter weg, aber nach Spanien fliegen oder nach Ibiza fliegen oder wie auch immer, da gibt es natürlich dann gewisse Flugzeiten. Ja, und die reisen ja nicht einen Tag vor der Hochzeit an, sondern die reisen oft schon eine Woche vor der Hochzeit an. Das heißt, es muss natürlich so etwas mit uns koordiniert werden, dass wir die Abholtermine, finale Anprobetermine, Abstecktermine, dass das alles so koordiniert ist, dass sich das mit diesen Daten perfekt ausgeht und das Kleid und der Anzug zeitgerecht fertig sind. Was auch noch ganz wichtig ist, sind, dass der Bräutigam und die Braut, dass sich die Gedanken machen über Versand und Transport von Kleid und Anzug. Dass die abklären, geht es im Handgepäck? Manche Fluglinien bieten ja an, dass du ein Brautkleid im Kleidersack da in die Business Class zum Beispiel hängen kannst. Meistens bei diesen längeren Flügen gibt es eben da so eigene Kästen. Das kann sein, bietet aber nicht jede Fluglinie an. Man muss sich da einfach mit den Fluglinien zusammensprechen und abfragen, was geht wie, kann ich irgendwas im Handgepäck transportieren, wie kann ich es am kleinsten machen, im Kleidersack zum Beispiel. Ja? dann muss ich mir auch Gedanken machen, was tue ich, wenn mein Gepäck nicht ankommt. Ich meine, solange der Kleidersack im Handgepäck ist, sage ich mir, ist jetzt nicht so ein Thema. Aber wenn das Gepäck nicht kommt, ja, solange immer ein bisschen ein Spazi an Zeit ist, dass ich sage, ich habe eine Woche Zeit, dann geht sich das eh meistens alles aus. Aber wenn ich am Donnerstag anreise und am Samstag ist die Hochzeit und der Koffer ist am Freitag noch nicht da, dann kann das knapp werden. Ja, und einfach immer einen Zeitpolster einplanen und immer einen Plan B einplanen. Was tue ich, wenn was nicht kommt? Was tue ich, wenn was verdruckt ist? Was mache ich, wenn irgendwo... Ja, wenn einfach irgendwas passiert oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes eintritt, dass ich, es kann ja, ich meine, weißt du, es können Sachen passieren, du kannst dein Brautkleid im Koffer transportieren, hast das im Kleidersack, hast eine, weiß ich nicht, irgendeine schöne neue Make-up-Dose oder irgendein neues Make-up dir gekauft, das fällt da aus deinem Kulturbeutel während der Reise im Koffer, fällt das irgendwie aus, die Tube geht auf, das flatscht alles auf den Kleidersack und irgendwie durch den Reißverschluss kommen Flecken aufs Brautkleid. Verstehst du mich? Also es gibt ja so viele Eventualitäten, ja? Oder ein Nagellack ringt da aus, oder ist ja völlig wurscht was. Und auch für so etwas einfach immer einen Plan B zu haben, was mache ich, wann sowas passiert.
Vielleicht ist der größte Tipp, der gerade bei mir auch angekommen ist, weil ich mir gerade gedacht habe, okay, wenn ich mal im Ausland heirate, dann muss ich auf jeden Fall wissen, wo in der Nähe vom Hotel eine Änderungsschneiderei oder eine professionelle Reinigung ist.
Genau. Ja.
Werde ich mir gleich aufschreiben. Das macht mich jetzt schon unrund.
Ja. Aber wie gesagt, was ich heute schon mal gesagt habe, dieses Paket da zum Vakuumieren, das finde ich sehr, sehr interessant und das finde ich auch sehr empfehlenswert. Also das konnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert.
Das glaube ich auch, weil heute unsere Frage aus der Community von der Lise ist wie transportiere ich mein Brautkleid am besten im Flugzeug, ohne dass es zerknittert oder beschädigt wird? Da hast du jetzt schon mal das Vakuumieren gesagt, aber auch im Hinblick auf Make-up und Accessoires ist dann vielleicht auch anzudenken, einen eigenen Koffer für das Brautkleid zu haben.
Genau, ein Handgepäckskoffer. Genau.
Oder alles auch gesondert einzupacken, gesondert zu vakuumieren, alles nochmal extra in Plastiksackerln geben und auch eben zu schauen, was jetzt auch das Thema High Heels oder Schuhe oder Accessoires angeht, dass man sich da einfach ganz genau anschaut, okay, was geht bei dieser Fluglinie, was kann ich in den aufzugebenden Koffer bringen, was ins Handgepäck. Und auch was den Koffer angeht, ist es ja oftmals so, dass wenn der Koffer bei diesem einen Flug nicht mitkommt, dass er beim nächsten Flug mitkommt. Somit müsste man dann aber eben selber wissen, wann ist der nächste Flug, weil dann kann man ja auch einschätzen, wie viel Vorlaufzeit man da braucht. Ja? Wenn der nächste Flug am nächsten oder am übernächsten Tag ist, dann kann man damit arbeiten, sage ich jetzt mal.
Ja. Und wie gesagt, dass man ein so heikles Kleidungsstück wie ein Brautkleid in einem Flugzeug transportiert, ohne dass es zerknittert wird, das geht gar nicht. Ja, also zerknittern wird es immer ein bisschen beschädigt, normalerweise nicht. Also weil wenn das eben in einem Kleidersack ist oder in einer Schutzfolie ist, kann an sich jetzt einmal nichts passieren. Aber wie gesagt, zerknittern wird es und da ist es einfach wichtig, dass man schaut, dass man das erstens einmal im Hotelzimmer dann sofort einmal auf den Kasten draufhängt oder eben ein bisschen wo raufhängt, wo es ordentlich sich aushängen kann, aus dem Kleidersack raustun. Ja, das sind einfach Tipps, die am allerwichtigsten sind. Oder eben sich jemanden suchen, der an das kurz aufbügelt.
Und vor allem der allerbeste Tipp ist, wenn ihr eine Hochzeit im Ausland plant, dass ihr euch einen persönlichen Beratungstermin bei Hänsel und Gretel ausmacht.
Selbstverständlich.
Wo ihr der Beraterin eure Situation, eure Destination, eure Gegebenheiten ganz, ganz genau schildert, damit sich dann auf genau das auch, auf genau das eingegangen werden kann. Weil da ihr natürlich ein großer Spielraum an Eventualitäten ist, je nachdem, wo man hinfliegt, wie heiß es ist, wie die Luftfeuchtigkeit ist, ob dort Sahara-Hitze ist oder tropische Feuchtigkeit. Also,
welche Blumen auch dort blühen gerade zu dem Zeitpunkt? Wie wirkt sich das auf meine Blumendeko aus? Ne? Servus, wichtig.
Ja? Auf jeden Fall.
Weil ich sehe gerade da draußen, ich bin ja da in einer Region, wo ja die Strelitzien gerade extrem blühen. Ja, also das ist zum Schön. Beispiel so ein ja, schöner Part auf dieser Insel.
Es ist so schön und vor allem eben so eine Hochzeit im Ausland jetzt, wo wir das auch so ein bisschen durchbesprochen haben, es ist ja wirklich von der Organisation her einfach auch eine ganz andere Hochzeit mit einer ganz anderen Planung, aber so schön und ich sehe dich da und gerade vorher hast du mir auch deinen Balkon gezeigt, wie schön die Aussicht dort ist und ich versuche gerade mich für dich zu freuen, aber es fällt mir hier bei den 6 Grad in Wien ein bisschen schwer, aber nur ein bisschen.
Okay.
Ja, sehr gut. Wir hoffen, euch hat die Folge heute gefallen. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder auch Erfahrungen, die ihr teilen wollt, habt, dann schreibt uns das auf Instagram unter @jaundjetzt_hochzeitspodcast. Wir freuen uns sehr und noch mehr freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.
Bis bald. Ciao.